Immer pünktlich zur Champions League König Fußball. Präsentiert von Betano. Wetten, da geht was.
König Fußball, die zweite Runde steht an in dieser Vorrundenphase. Herzlich willkommen euch allen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf die Champions League, denn wir wollen euch zwei Dinge, wie erwähnt, immer mit an die Hand geben. Die neuesten Informationen, natürlich auch die Einschätzung, was ist sportlich drin und dazu halt die Möglichkeit, mit tollen Wetten eine Menge Geld auch zu verdienen. Denn wir haben ja unseren neuen Partner, das ist Betano, ein Wettanbieter. Und der hat, und das ist das Gute wirklich, super Quoten nur für alle die, die hier zuhören. Das ist also wirklich was ganz Besonderes, hat quasi eine eigene Website. Die findet ihr auch in unseren Shownotes hier nicht nur verlinkt, sondern erwähnt. Und dort sind dann für die Spiele, die wir jetzt besprechen, das sind 7 an der Zahl, verbesserte Quoten angezeigt. Und das hat beim letzten Mal, also nach dem ersten Spieltag, schon richtig klasse geklappt. Wir haben ja 2 Experten, unser Colin aus der Sport1-Redaktion, beziehungsweise der verrückte Ire, der in ganz Europa nicht nur in Sachen Quoten, sondern auch in Sachen Fußball unterwegs ist. Und dann der Man in Gold, Bennett von Betano, beziehungsweise eben ein Ambassador von Betano. Und die haben ja beide letzte Woche jeweils Geld eingesetzt, nämlich 5 Wetten, jeweils 5 Euro, und haben beide über 40% Rendite gemacht. Also das muss man wirklich sagen. Und daran wollen wir euch natürlich teilhaben lassen. So, jetzt habe ich die zwei derart gelobt. Jetzt hole ich sie erstmal rein. Sag erstmal, Colin, auch dir einen herrlichen Tag. Ich hoffe, dir geht's gut.
Moin, moin, Heidi. Alles bestens. Jede Woche Champions League. Wie könnte es mir nicht gut gehen?
Ja, und du hast gut getippt. Damit hast du quasi deinen Titel verteidigt erst einmal. Du warst ja letztes Jahr unser alleiniger Experte. Wir haben gesagt, wir wollen dich noch mehr herausfordern und haben den Bennett mit dazu genommen. Auch dir, Bennett, erstmal Kompliment. Letzte Woche Rendite 47,6% bei deinen Einsätzen. Also ich muss sagen, das war ein ordentliches Debüt. Ich hoffe, du warst auch zufrieden.
Ja, danke dir. Ich war auf jeden Fall zufrieden. Das lief ja sehr gut. Und ja, erstmal Servus, ihr beiden.
Tja, wir haben geile Spiele in dieser Woche. Unter anderem redet Leipzig ja von dem Auswärtserfolg bei Manchester United. Der BVB muss sich ja wieder zurückspielen in die Erfolgsspur. Bayern kommt da eh nicht mehr raus quasi. Die sind ja nur noch in der Erfolgsspur. Also kurzum, es ist eine Menge los und darüber wollen wir in den nächsten Minuten reden. Bevor ihr zwei Flitzpiepen aber jetzt hier euren Sachverstand zu Besten geben werdet, möchte ich kurz sagen, dass beim Sport 1 Tippspiel. Gibt's ja auch, ne? Gibt's ein eigenes Tippspiel. 2000 Leute haben in der Champions League mitgemacht. Und ganz unbescheiden möchte ich sagen, ich habe den ersten Spieltag gewonnen. Ich hoffe, jetzt gibt's einen kleinen Applaus mal von euch.
Sau stark, hatte ich.
Ja, das ist so ein bisschen stark. Ahnung hat man ja, wenn man im Fan-Talk da jedes Mal rumsitzt und die Spiele erlebt. Und die werden natürlich auch am Dienstag oder Mittwoch schon beginnen. Und zwar gerade am Dienstag ja schon früh, weil die Bayern ja schon ab 18.55 Uhr spielen. Jetzt reden wir aber erst einmal über die Spiele vom Mittwoch und fangen an mit Manchester United gegen Leipzig. Das ist ein tolles Spiel sportlich, aber gerade abseits der grünen Wiese stehen 2, auf die gucken wir auch, Colin, oder?
Insbesondere die beiden Trainer, würde ich sagen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Julian Nagelsmann sich besonders auf diese Partie freut. Er wird das als Herausforderung sehen. Da hat es wieder mit einem großen Namen zu tun. Das Manu, größer geht's nicht vom Namen her. Wenn man den Karrewert anschaut, 800 Millionen schwer. Ganz große Namen wie Edison Cavani, Donny van de Beek, Paul Pogba, Marcus Rashford. Das hat Champions League Flair. Es ist wie gemalt für Nagelsmann, weil Manu hat einen sehr schlechten Saisonstart hingelegt. Die sind nur auf Platz 15 in der Liga und der Trainer steht richtig unter Druck. Nagelsmann freut sich auf so eine Situation. Der Solskjaer, der Manu-Trainer, der hat sich zwar ein bisschen Zeit gekauft mit dem Sieg gegen Paris letzte Woche, aber man muss dazu sagen, Paris hatte 8 oder 9 Ausfälle. Also das ist nicht unbedingt aussagekräftig, dass United da gewonnen hat. Und die große Frage für mich wäre, da Leipzig es wieder mit einem großen Namen zu tun hat, werden sie wieder Nerven zeigen, wie gegen Paris im Halbfinalspiel? Oder wittert die Mannschaft diesmal eine Chance? Ich denke, Nagelsmann freut sich besonders drauf und die Mannschaft wird diesmal ohne Angst spielen. Sollten sie auch. Die sind auf Platz 1 in der Bundesliga. Die Leistungen sind sehr solide. Die haben erst 3 Gegentreffer kassiert. Marcel Sabitzer ist zurück. Das sieht echt solide aus.
Also ich gebe dir in vielem recht, aber das heißt, wie im Halbfinale gegen Paris, also ich meine, dass die da überhaupt waren, ist ja schon mal ein extra Kompliment nochmal wert. Mhm. Ich bin großer Leipzig-Fan geworden. Ich weiß, der Club ist nach wie vor höchst umstritten, auch bei vielen Fans. Aber was die sportlich leisten, und zwar nicht nur mit einer Truppe, die nun wirklich Milliarden gekostet hat, sondern eben mit einem jungen Trainer, der ist 33 Jahre alt, jetzt Bundesliga-Tabellenführer, das schon gesagt, das erste Spiel in der Champions League letzte Woche war ja auch klasse. Klarer Heimsieg, 2-0 gegen Istanbul. Also ich finde die super, Bennett, mal deine Meinung auch zu diesem Trainerduell. Solskjaer, 47 Jahre alt, hat viel erreicht. Und Nagelsmann, was meinst du?
Ja, also Julian Nagelsmann ist ja so das Trainerwunderkind momentan. Und auch durch den Halbfinaleinzug im letzten Jahr hat er sich auch auf internationaler Bühne gezeigt und präsentiert. Und ich denke da, also ich sehe Julian Nagelsmann sowieso vorne im Duell der beiden und auch RB Leipzig ganz besonders in diesem Duell. Halte ich für den Favoriten, auch wenn vielleicht auf dem Papier immer noch Manchester United, weil es vielleicht der größere Name ist, der Favorit ist, denke ich eher, dass RB Leipzig das Spiel machen wird.
Ja, ich wüsste momentan keine große Schwäche von denen. Und ich finde, dadurch, dass sie in der Champions League jetzt schon so viele gute Spiele gezeigt haben und natürlich auch Wissen als Kader, Mensch, letztes Jahr Halbfinale, jetzt wieder einen guten Start hingelegt, kein Gegentor, das macht natürlich dann auch ein bisschen was in Sachen Reife aus. Und dementsprechend, es klingt irgendwie ein bisschen strange immer noch, RB Leipzig bei Manchester United Favorit, aber ich würde da mitgehen. Gucken wir doch mal auf die Quoten, Colin. Was ist da besonders attraktiv bei diesem Spiel?
Die Bookies, die haben Manu nur leicht favorisiert. Das ist keine eindeutige Sache für sie. Also die Siegquote von Manu, die liegt bei 2,15.
Und die darf ich dich kurz mal unterbrechen? Wie nennst du Manchester United in der Abkürzung?
Manu.
Ja, ist nicht falsch, aber man hat es irgendwie unter Manu ja so ein bisschen abgespeichert. Aber wie gesagt, das ist der Vorteil eines Nordiren. Der darf das so aussprechen, weil du bist näher dran an Manchester als wir alle.
Ja, ist aber keine schöne Stadt, kann ich nicht empfehlen.
Okay, zurück zu den Quoten.
Ja, okay, also Siegquote Leipzig 2,87. Ich weiß nicht, ob ich da volles Risiko gehen würde, eher die doppelte Chance bei Leipzig, also Sieg oder Unentschieden, die liegt bei 1,66, ist ganz gut. Und vor allem die Quote, dass beide Mannschaften treffen, die liegt bei 1,61. Die Wahrscheinlichkeit ist wieder recht hoch. Leipzig hat in jedem Saisonspiel getroffen bisher. Und am vergangenen Wochenende hat Man U zum ersten Mal eine Nullnummer abgeliefert gegen Chelsea. Aber davor haben sie und sowohl United wie auch die Gegner in jedem Spiel getroffen. Also die Wahrscheinlichkeit ist richtig hoch her. Die Wette würde ich spielen. Und United, die haben auch eine gewisse Schwachstelle da hinten in der Abwehr. Das hat man vor 2, 3 Wochen, als die zu Hause gegen Tottenham richtig untergegangen sind mit 1-6. Die haben ein paar Verteidiger, die nicht die schnellsten sind, so Lindelöf und vor allem Maguire. Der ist wirklich nicht der Schnellste, auch nicht gedanklich. Der Typ ist eigentlich nur hilfreich, wenn es eine Schlägerei gibt. Das hat er im vergangenen Sommer wieder unter Beweis gestellt, als er im Griechenlandurlaub 2 Polizisten angegriffen hat.
Ich denke, was hast du als Weiß? Das ist ja irre. Ja.
Ja, also ich denke, Nagelsmann wird hier angreifen, der wird jetzt seine Chance.
Okay, gut. Also haken wir ab und sagen, aus deutscher Sicht, wir hoffen auf einen Sieg von RB, wobei man ja nicht vergessen darf, Paris auswärts zu schlagen. Klar, ohne Fans ist immer so richtig, Auswärtsspiele gibt es ja irgendwie gefühlt gerade gar nicht. Aber das war auch schon klasse von Manchester United. Trotzdem, ich finde ja, dreifaches Geld fast für einen Sieg von RB ist durchaus lohnenswert. Kommen wir zu Bennett und seiner Aussage zu Borussia Dortmund. Also auch da haben wir im Fan-Talk das Spiel verfolgt. Auch da war ich gefühlt fast persönlich beleidigt, dass man einen solch schlechten Auftritt von Borussia Dortmund gesehen hat. Wie hat das Jürgen Kohler, der Weltmeister, auch in unserer Sendung gesagt, er würde Schulnote 5- geben, Bennett. Was hast du für eine Schulnote für diesen Auftritt damals in Rom parat, 1-3 Niederlage?
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Das war echt eine miserable Leistung. Und ich denke, damit haben die Dortmund auch nicht gerechnet. Wobei Dortmund da ja immer für eine Überraschung gut ist. Aber sie konnten es vielleicht mit dem Sieg im Revierderby, dem 3-0, wieder gut machen bei den Fans. Und werden jetzt gegen Zenit hoffentlich eine bessere Leistung zeigen.
Ja, sie müssen ja gewinnen. Also ist ja klar, die Champions League Vorrunde, wenn das jetzt zu Hause in die Hose geht, dann haben sie ja ein so massives Problem, Colin, dass das ja tatsächlich alles schon wieder ins Wanken gerät. Der Derby-Sieg heilt ein paar Wunden. Trotzdem glaube ich, das brodelt immer noch so ein bisschen, weil der Auftritt war so blutleer. Wie stark ist denn Zenit, Colin, aus deiner Sicht? Ist das ein Gegner, den Dortmund tatsächlich schlagen muss, nicht nur tabellarisch, sondern weil sie einfach auch deutlich besser sind?
Der BVB ist deutlich besser, aber war auch deutlich besser als Lazio einzustufen. Wir haben gesehen, was da passiert ist. Hadi, du müsstest mir zukünftig verbieten, auf den BVB auswärts zu setzen, weil die verkacken es immer. Gegen Lazio, letzte Saison gegen Inter, gegen Paris. Ich lasse den Finger davon, ich mach's nicht mehr.
Okay, gut, aber Zenit St. Petersburg, wenn man da mal so durch den Kader geht, da gibt's ja auch einige, die durchaus prominente Namen haben. Wer steht da wirklich im Rampenlicht?
Es gibt ein paar Namen, die man noch kennt, so Artem Dzyuba von der russischen Nationalmannschaft oder Dejan Lovren, der jahrelang bei Liverpool gespielt hat, ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber spielt noch in der Abwehr da. Serdar Azmoun von der iranischen Nationalmannschaft. Danach gibt es nicht so viele Namen, die man hierzulande kennen würde. Insgesamt ist die russische Liga A, wo sind die momentan? Auf Platz 10 bei den UEFA-Koeffizienten oder so. Also die sollten normalerweise nicht mit Dortmund mithalten können. Aber wir kennen unseren lieben BVB.
Ja, Lok Moskau hat aber immerhin 2-2 erreicht, ja auch bei Salzburg. Also völlig chancenlos sehe ich die jetzt nicht. Aber klar, russischer Fußball ist normalerweise jetzt nicht so ganz großartig. Gucken wir doch mal auf die Quoten. Sind die großartig, Bennett? Oder ist eigentlich mit dem Dortmunder Sieg, wenn man den tippen würde, auch nicht das große Geld zu machen?
Nee, das ist tatsächlich nicht. Also die Quote bei einem Dortmunder Sieg schätzen die Bookies recht eindeutig ein. Die Quote liegt da bei 1,41. Und ja, Dortmund hat ja zuletzt einen starken Auftritt im Revierderby gezeigt, ist also gut möglich. Welche Quote schon attraktiver ist, ist eine Halbzeitführung vom BVB. Da liegt die Quote bei 1,83. Das finde ich echt gut, das kann man mal so machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass beide Teams treffen, ist auch recht hoch. Die Quote liegt dabei 1,7. Zenit blieb zum Beispiel zuletzt Ende August ohne Tor und Dortmund Ende September. Also da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, die Quote ist recht lukrativ. Also ich würde da auf die Halbzeitführung und darauf setzen, dass beide Teams treffen.
Okay, das wäre immerhin fast sein Geld verdoppeln. Das klingt doch zumindest nach dem Ansatz. Ihr habt euch ja nachher noch ganz besondere Quoten auch ausgedacht für euren Tippspiel, ja, Gigantenduell zwischen euch beiden. Da habt ihr ja, wie erwähnt, über 40% Rendite. Auch dazu kommen wir später noch. Bleiben noch kurz bei den Spielen vom Mittwoch. Und da gab es ja in der Theorie zumindest das Spiel, wo alle im Vorfeld ausgeflippt sind. Juventus gegen Barca. Hurra, Ronaldo wieder gegen Messi. Ist das für dich auch die Überschrift, Colin?
Normalerweise ja, aber es ist nicht völlig klar im Moment, ob Ronaldo überhaupt spielen darf. Der ist immer noch in Quarantäne. Ich kenne die neuesten Meldungen nicht, aber meines Wissens ist er noch nicht negativ getestet worden. Das würde heißen, er darf nicht spielen.
Ja, das wäre natürlich dann ein großer Ausfall für Juve. Bei Barca selber, puh, jetzt haben sie auch den Klassiko verloren, haben natürlich das erste Spiel in der Champions League locker 5-1 gewonnen. Wie stark ist diese Mannschaft aus deiner Sicht, Bennett, in dieser Saison? Auch nach all dem Theater rund um Messi.
Ja, also bisher der Saisonstart war ja nicht sonderlich erfolgreich. Momentan dümpeln sie in der La Liga auf Platz 12 herum, haben zuletzt gegen Real Madrid im Klassiko verloren, davor in der Liga gegen Getafe. Davor gab es nur ein Unentschieden, also besonders erfolgreich war es bisher noch nicht. Und ich sehe auch in diesem Duell Juventus-Turin vorne, auch wenn Cristiano Ronaldo nicht spielen wird, wonach es ja momentan auch aus meinem Stand aussieht. Da schließe ich mich Colin an, also zumindest von meinem Wissensstand her. Und ja, ich halte Juventus für den Favoriten und Barcelona muss sich in dieser Saison erstmal noch fangen.
Ja, also trotzdem, das ist so ein Spiel, auf das freue ich mich wirklich sehr am Mittwoch. Ich habe ja gesagt, ich erwähne das gerne nochmal, dass ihr mit dem Spitzenreiter des Tippspielwettbewerbs von 2000 Leuten sprecht. Aber gut, also auf jeden Fall habe ich in diesem Spiel, ich habe schon getippt, habe ich auf Unentschieden gesetzt. Würde sich das quotentechnisch denn wenigstens lohnen auch bei dir, Colin?
Auf jeden Fall. Und ich hätte auch Lust darauf zu tippen. Ich warte einfach mit der Wette ab, bis ich weiß, ob Ronaldo spielt oder nicht. Und wenn nicht, dann halte ich es schon für wahrscheinlich, dass es unentschieden ausgeht. Die Quote liegt bei 3,5 sogar.
Ja, das ist doch eine Menge. Und wer ist sonst Favorit? Eher Juve oder eher Barca?
Es ist ziemlich ausgeglichen. Siegquote Juve 2,5, Siegquote Barca 2,7. Und das reflektiert natürlich, dass beide Teams bisher ziemlich weit von ihrer Topform entfernt sind. Juve ist auch noch nicht mit Vollgas unterwegs. Die haben einmal unentschieden gegen Roma gespielt und auch unentschieden gegen den Tabellenletzten Crotone. Da war auch sehr viel Bewegung im Kader. Das muss man auch, das darf man auch nicht vergessen. Can ist zu Dortmund gegangen, kostet zu den Bayern. Gonzalo Higuain spielt nicht mehr. Miralem Pjanic ist ausgerechnet zu Barcelona gegangen und kommt jetzt zurück und spielt für den Gegner. Und da waren auch einige Zugänge wie Weston McKennie von Schalke, Morata von Atletico. Also das ist noch nicht so richtig eingespielt. Und dann kam natürlich auch die Meldung mit Ronaldo. Und dazu hast du natürlich mit Andrea Pirlo einen Trainer, der völlig unerfahren ist. Also es wundert nicht, dass die noch nicht wie sonst auf Platz 1 stehen.
Dann gehen wir mal einmal kurz den Mittwoch noch kurz durch. Also Krasnodar gegen Chelsea, Istanbul gegen Paris, das sind die frühen Spiele. Ferencváros gegen Kiew, dann Manchester gegen Leipzig, Juve, Barca, Sevilla, Stade Rennes, Dortmund gegen St. Petersburg und Brügge gegen Lazio Rom. Das also alles am Mittwoch. Schwenken wir über zum Dienstag und fangen natürlich mit dem FC Bayern an. Der spielt bei Lok Moskau. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Mensch, Lok Moskau hat im ersten Spiel bei Salzburg ein 2-2 hingelegt. Die Bayern natürlich wieder souverän, muss man sagen, gegen Atletico Madrid 4-0. Bennett, siehst du irgendwas, was tatsächlich für Lok Moskau spricht?
Ja, ist auf jeden Fall schwierig. Sie haben, das kann man ihnen zugute heißen, die stabilste Abwehr in der russischen Liga mit nur 9 Gegentoren nach 12 Spielen. Die in der russischen Liga sind schon 12 Spieltage vergangen. Die hat Anfang August bereits angefangen. Aber neben der stabilen Abwehr sehe ich da recht wenig Chancen, gegen die Bayern gegenzuhalten. Das wird auf jeden Fall sehr schwierig. Also Bayern ist da für mich der klare Favorit.
Tja, das ist momentan ja, egal wo sie antreten, eigentlich immer der FC Bayern. Und trotzdem gibt es ja so ein paar interessante Details. Ich fand es ja schon beachtlich. Man spielt gegen Atletico Madrid, eigentlich das stärkste Team aus dieser Gruppe neben dem FC Bayern, führt klar, kann dadurch, dass man ja auch so oft noch wechseln darf in der Champions League, 5 Leuten noch die Chance geben zu glänzen. Also kurzum mal die letzten 20 Minuten mehr oder weniger alle von der Bank mal rein. Und trotzdem fragt man sich ja auch, wie gut sind einige wirklich? Ich mach's mal im Mittelfeld fest. Leroy Sané hat jetzt in der Bundesliga auch getroffen, super Tor, kommt jetzt nach seiner Verletzungspause zurück und dann natürlich auch mit Douglas Costa ein Neuzugang, also ein Rückkehrer, ja. Conny, wenn ich dich mal dazu fragen darf, wie siehst du die beiden und wie fit beziehungsweise eben in Topform sind sie schon?
Topfit sind die beiden noch nicht, aber Sané in dem Fall, das ist eine massive Verstärkung. Costa, das ist so eine Zwischenlösung. Ich denke nicht, dass er nächste Saison bei den Bayern spielen wird. Aber es war absolut wichtig, wenn man den Terminkalender anschaut, dass die jede Position da doppelt besetzen. Und deswegen ist er auch geholt worden. Der wird nicht alle Spiele spielen. Aber vor allem Sané, das war wirklich ein Transfer-Coup und der wird im Laufe der Saison immer wichtiger.
Nun kann Gnabry hoffentlich wohl wieder spielen. Das war ja ein wohl falsch positiver Test. Da haben sich ja auch viele aufgeregt. Ich persönlich gehe immer noch mit sehr viel Demut daran. War A, misst keiner was falsch und B, ist nur mal 2% Falschmessrate auch inklusive. Und dass man tatsächlich überhaupt Fußball spielen kann derzeit, sowohl in der Champions League als auch in den nationalen Ligen, ist ja an sich schon mal was Gutes. Oder sehe ich das jetzt ein bisschen rosa-rot, Bennett?
Nee, auf jeden Fall. Also wenn Gnabry wieder fit ist zu dem Spiel beziehungsweise spielen darf, wäre das auf jeden Fall eine große Verstärkung. Ihr habt es ja gerade beide schon erwähnt, Sané und Costa sind momentan noch nicht wieder bei 100%. Ich denke, Coman wird von Anfang an spielen. Aber dann wird es halt auch schon eng auf der Außenbahn mit Sané und Costa. Und wenn da ein Gnabry wieder spielen darf, ist das sicherlich sehr hilfreich für die Bayern. Und ja, vielleicht wird dann ja noch ein Tor mehr geschossen.
Was ist denn mit Davis eigentlich? Nun war der letzte Saison für mich mit eigentlich der Spieler des Bayern-Kaders. Nun haben eh vor dem letzten Spiel schon so ein paar diskutiert und gesagt, naja, so toll ist das aktuell noch nicht. Jetzt hat er sich verletzt. Und man muss ja wirklich die Frage stellen, Colin, wie schwer ist dieser Ausfall für die Bayern zu kompensieren?
Ja, das hat grausam ausgesehen. Was war das nach 60 Sekunden schon, musste ausgewechselt werden. Das tut schon weh, weil da muss Flick wahrscheinlich wieder umstellen. Vielleicht wird er Alaba hinten links reinsetzen wie früher. Aber das war der Spieler, der für mich letzte Saison die enormste Entwicklung aufzeigen konnte. Klar, diese Saison der hat seine Topform nicht wieder erreicht. Aber wir haben erst 5-6 Mal gespielt. Das wäre wieder gekommen, denke ich. Das tut schon weh, dass er ausfällt, ja. Und wenn es noch eine Verletzung da hinten reingibt, dann wird es richtig dünn.
Ja, da gebe ich dir völlig recht. Und dünn ist ja auch die Frage, kann man mit den Bayern mit dünnen Quoten trotzdem Geld verdienen? Oder ist tatsächlich fast schon das Risiko, Lok Moskau zu nehmen, weil die einfach eine so unglaublich hohe Quote haben? Wie sieht da der Blick, Colin, auf dieses Spiel aus? Beziehungsweise Bennett, frage ich dich mal. Du hast dich, glaube ich, mit dem Spiel noch ein bisschen intensiver beschäftigt.
Ja, genau. Also tatsächlich ist beides ganz recht gut möglich oder beides kann man ganz gut machen. Die Bayern, ein Sieg ist natürlich, da ist die Quote recht gering, aber auch hier die Halbzeitführung, die ich hier den Hörern wieder ans Herz lege, da liegt die Quote bei 1,53, Halbzeitführung für die Bayern. Sie haben in den letzten 6 Spielen immer zur Halbzeit geführt, also das kann man, denke ich, sehr schön mitnehmen. Und wenn man dann doch vielleicht an ein Wunder glaubt oder zumindest an ein Unentschieden, was ja vielleicht auch schon an ein Wunder grenzt, dann kann man auch auf doppelte Chance für Lok Moskau setzen, also ein Sieg oder Unentschieden. Da liegt die Quote bei genau 5, also sehr hoch. Natürlich ist mit Risiko verbunden, aber ja, wer riskant tippen möchte, kann auch darauf setzen. Wer weiß.
Ja, also ich finde 50% Rendite für eine Bayern-Halbzeitführung ist eigentlich sehr ordentlich. Hast du die Quote auch parat, wenn man nur auf den Sieg von Lok Moskau setzen würde? Also das muss ja wahrscheinlich schon mehr als 5, 6, 7 zu 1 sein, richtig?
Ja, genau. Ich weiß, dass sie höher ist. Ich habe die genaue Quote leider gerade nicht parat. Aber ja, die Quote ist da noch ein wenig höher als die doppelte Chance.
Ja, wahrscheinlich eben auch ein wenig unrealistischer. Zumindest nach dem, was die Bayern in den letzten Monaten gespielt haben, muss man schon, sagen wir mal, eine Menge Mut mit zusammennehmen. Aber das ist ja das Schöne, Fußball kann manchmal auch Überraschungen bringen. Und so ist ja, und damit kommen wir zu unserem 5. Spiel, das wir besprechen wollen, Atalanta eine definitiv Überraschungsmannschaft der letzten Monate. Das Team von Robin Gosens, deutscher Nationalspieler, aus Bergamo kommt. Die haben irgendwas in Sachen Torgefahr, was ganz viele nicht haben. Spielen jetzt gegen Ajax Amsterdam. Colin, für alle, die sich jetzt mit Atalanta noch nicht so beschäftigt haben, welches Kompliment kann man denen wirklich machen?
Vor allem, dass sie diese Saison noch wilder spielen als in der vergangenen Saison. Also da haben sie schon 98 Mal in der Serie A getroffen. Und dieses Jahr sieht es, wie gesagt, noch wilder aus. Die haben erst 6 Mal gespielt. Es hat schon 31 Mal geklingelt. 31 Mal. Im Schnitt fallen 5 Tore pro Atalanta-Spiel. Das ist nicht mehr normal. Hinten sind sie recht wackelig seit Saisonstart. Das wundert vielleicht nicht. Es gab auch einige Zugänge und Abgänge und die Truppe ist noch nicht so richtig eingespielt. Der Josip Iličić ist zurück, der Mann, der ein halbes Jahr lang gefehlt hat. Der hat, wenn du dich erinnerst, gegen Valencia letzte Saison schon 4 Mal in einem Spiel getroffen. Also eine massive Verstärkung da vorne. Neben Zapata, Luis Muriel und natürlich den Hobbit Paco Gomez, der ist 1,60 klein, aber ich glaube, der hat schon 6 Mal getroffen diese Saison. Die haben auch ein paar neue Spiele von Miranchuk ist gekommen von Lokomotiv Leipzig, Pasalic von Chelsea und Lammers von Eindhoven. Also das sieht noch stärker aus als in der vergangenen Saison, wenn Gasperini das zu einer Einheit wieder formen kann.
Das ist ja, wenn ich dich da unterbrechen darf, das ist ja das Komische. Normalerweise denkt man ja, die haben letzte Saison schon alles auseinandergebumst, also im positivsten Torsinne. Und etwas unglückliche Formulierung, das gebe ich zu. Aber und normalerweise werden die ja dann alle weggekauft. Und jetzt haben die diese Saison, ich meine, klar, das sind immer noch keine Namen, wo jetzt der europäische Fußballfan sofort sagt, ole, ole, ist das schön. Und trotzdem sind sie ja offensichtlich stärker geworden. Und jetzt treffen sie auf eine Mannschaft, die 13-0, ich glaube, ich war das Resultat ja von Ajax, oder? Also irgendwie sowas. Am Wochenende getroffen haben. Bennett, eigentlich doch alle Mann in Deckung. Es gibt eine Torparty.
Ja, das ist auf jeden Fall anzunehmen. Das ist ja auf jeden Fall anzunehmen. Wobei, Atalanta hat mich etwas überrascht. Sie treffen zwar wieder in jedem Spiel, hat Colin ja auch gerade schon schön gesagt, aber die letzten beiden Spiele in der Liga haben sie tatsächlich verloren. Aber ich dachte schon, als sie gegen den SSC Neapel verloren haben, damals mit 4-1, und dann in der Champions League gegen den FC Midtjylland, dass es da auch schwierig werden könnte. Oder ich war zumindest, ja, nicht ganz so sicher, aber das wurde dann auch wieder ein 4-0. Jetzt haben sie wieder verloren gegen Sampdoria, dieses Mal 3-1. Und Ajax war nun mal, ja, 13 Tore kann man mal machen in einem Spiel. Das ist auf jeden Fall Liga-Rekord. Und ich denke, wir können uns auf viele Tore freuen und tatsächlich auf ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich sehe hier keinen klaren Favoriten, aber ich bin da mit einem Auge immer etwas mehr bei Atalanta.
Ich habe es ja eingangs schon gesagt, es gibt ganz spezielle Quoten, die auch in den Shownotes nochmal verlinkt sind zu den jeweiligen Spielen. Und ich habe mir mal eine da auch schon rausgeguckt. Colin, du führst das bitte fort. Wenn ich hier sagen würde, das wird eine Nullnummer, normalerweise ist ja 0-0 jetzt kein zu seltenes Ergebnis. Wenn ich da einen Zehner raufsetzen würde auf das Ergebnis, gäbe es, glaube ich, irgendwie 260 Euro oder so, richtig?
So ist es. Die Quote liegt bei 26,0 und das ist natürlich die einzige logische Schlussfolgerung. Es kann nur eine Nullnummer sein bei diesen beiden Mannschaften.
Ja, gut. Gehen wir mal ins andere Extrem, wenn wir sagen, da fallen, keine Ahnung, mal zum Beispiel 6 Tore oder sowas. Was kriege ich da noch richtig Geld?
Ja, das ist sogar im Bereich des Machbaren bei diesen beiden Mannschaften. Ajax hat in den letzten 2 Spielen 18 Mal getroffen. Sagen wir, über 5,5 Tore. Da gibt es sogar die dicke Quote von 5,0.
Ja, das ist doch was. Und man darf ja auch nicht vergessen, Atalanta hat übrigens 4-0 ja das erste Spiel in Dänemark auswärts gewonnen in der Champions League vergangene Woche. Und Ajax hat ein bisschen unglücklich durch ein Eigentor gegen Liverpool verloren, 0-1. Und dementsprechend, glaube ich, könnte das wirklich ein Spiel sein, gerade für Ajax, die kommen müssen, obwohl sie auswärts spielen, wo es hoffentlich ordentlich scheppert. So, jetzt haben alle lang genug drauf gewartet, die es mit Borussia Mönchengladbach halten. Und ganz ehrlich, es ist eine Mannschaft, die wahnsinnig viel Freude bringt und der ich wirklich alles Glück der Erde wünsche, dass sie in der Champions League für Furore sorgen. Nun war der Auftakt ja fast ein Volltreffer, haben unentschieden erreicht, am Ende, bis kurz vor Ende ja sogar noch geführt. Dann musste man sich also mit einem 2-2 zufrieden geben und das ja auch bei einem durchaus prominenten Gegner. Jetzt sind sie, also nach Inter Mailand, zu Gast bei Real Madrid. Also das ist ja ein Traumspiel, muss man sagen. Und man hat gesehen, Real Madrid ist schlagbar. Bennett, gib uns Hoffnung, wie kann Gladbach die Königlichen ärgern?
Sie können die Königlichen auf jeden Fall ärgern. Also aus meiner Sicht gibt es momentan bei Real Madrid so 3 elementare Probleme. Auch wenn man nicht vergessen darf, sie stehen trotzdem an der Spitze der La Liga. Aber diese 3 Probleme sind nun mal momentan in der Mannschaft. Nämlich zum einen, der Umbruch nach der CR7-Ära ist immer noch nicht vollzogen. In Sachen Mentalität und Leaderqualitäten ist Real quasi eine One-Man-Show, nämlich mit Sergio Ramos. In 7 der letzten 8 Champions-League-Spiele, in denen Ramos nicht gespielt hat, hat Real Madrid verloren. Zuletzt das 2-3 gegen Schachtja Donetsk. Da hat Ramos wegen Knieproblemen gefehlt. Das ist so, ja, das erste Problem, das ja, momentan nur Sergio Ramos die Leaderqualität hat in der Mannschaft. Und diesen Sommer, das ist vielleicht gar nicht so aufgefallen, aber es wurde kein einziger neuer Spieler verpflichtet. Kein einziger. Es wurde ja kein Cent ausgegeben. Dafür gab es natürlich in der letzten Saison 3 sehr teure Transfers mit Eden Hazard, Luka Jovic und Eder Militao. Insgesamt haben alle 3 über 200 Millionen Euro gekostet. Und wenn man da mal auf die Leistung schaut, hat sich das nicht wirklich rentiert. Also Hazard hat bisher einmal für Real Madrid getroffen, sehr viel verletzt und ansonsten sehr formschwach. Luka Jovic hat immerhin 2-mal getroffen, steht aber so komplett außen vor. Und Eder Militao ist aktuell auch nur Ergänzungsspieler in der Abwehr. Also da liegt auf jeden Fall auch ein großes Problem, dass Neuzugänge nicht gezündet haben. Und dann Punkt 3, so die fehlende Mentalität. Und auch die fällt besonders auf, wenn der Leader Sergio Ramos nicht auf dem Platz steht. Und das ist, und da das ist sehr interessant, vor allem gegen kleinere Gegner erkennbar, nämlich die Niederlage gegen Donetsk. Da stand es zur Halbzeit schon 0-3. Das war quasi eine Arbeitsverweigerung. Und daher sehe ich aber gute Chancen für Gladbach. Gladbach ist ja auch ein vermeintlich kleinerer Gegner. Und Sergio Ramos ist jetzt zwar wieder dabei, aber ich rechne durchaus mit Gladbach, dass sie ja da was holen können in dem Spiel.
Ja, und eins muss ich natürlich nochmal klarstellen, die spielen natürlich nicht in Madrid, sondern in Gladbach ist das Spiel, also ein Heimspiel, ja, wenngleich natürlich, es wäre so ein Festakt. Also schon letzte Woche habe ich mich so geärgert, weil ich glaube, nach Mailand wären 10.000 Gladbacher mitgefahren. Jetzt wäre die Hütte natürlich achtmal gefühlt ausverkauft zu Hause gegen Real Madrid, aber auch da sind natürlich Fans derzeit nur schwer vorstellbar. Bleiben wir nochmal ganz kurz, bevor wir auf die Stärken von Gladbach und nicht nur auf die Schwächen von Real zu sprechen kommen, Colin, bei Sergio Ramos. Es ist ja echt ein Typ und wirklich eine Kampfsau, eine Bestie und ein Urviech auch mittlerweile optisch. Ist er tatsächlich der Star, der, wenn er nicht da ist, so viel ausmacht im Vergleich zu, wenn er denn spielen kann, wie jetzt gegen Gladbach?
Noch ist das tatsächlich der Fall, aber das unter anderem hemmt das die Entwicklung oder der Umbruch dieser Mannschaft. Das ist auch Zidane schuld, muss man dazu sagen. Der ist bei altverdienten Spielern sehr loyal. Er zeigt einfach zu Loyalität, meiner Meinung nach. Die zahlen es ihm auch immer wieder zurück. Das hat man am Wochenende gegen Barca gesehen. Modric hat getroffen, aber der Mann ist 35 Jahre alt. Ramos hat getroffen, 34 Jahre alt. Du musst den Umbruch irgendwie einleiten. Und das hat Zidane bisher nicht geschafft. Die Versuchung ist natürlich sehr, sehr groß, das nicht zu tun, solange Typen wie Ramos liefern. Und das hat er bisher sehr zuverlässig gemacht.
Gladbach hat nun auch in der Bundesliga wieder gewonnen und hat natürlich durch diesen Punktgewinn bei Inter zumindest schon mal eine Duftmarke hinterlassen. Real muss gewinnen, das ist ja klar. Die sind in der Tabelle hinter Gladbach. Das könnte ja auch eine kleine Chance sein. Bennett, wie viel Prozent würdest du auf Gladbach setzen und was sind die attraktivsten Quoten in diesem Spiel?
Ich würde schon einiges auf Gladbach setzen. Also vor allem sehr interessant finde ich die doppelte Chance. Also ein Sieg oder Unentschieden für Gladbach. Da liegt die Quote bei 1,97. Also durchaus möglich. Gladbach hat bisher in dieser Saison erst einmal verloren. Und gegen Inter Mailand haben sie sich ja sehr gut geschlagen. Und wie du schon gesagt hast, erst kurz vor Schluss ist der Ausgleich gefallen. Sogar genauer gesagt in der Nachspielzeit. Und auch die Bookies sagen, ein Spielausgang mit einem glücklichen Ende für Real Madrid ist gar nicht mal so wahrscheinlich. Also die Quote ist recht hoch auf einen Sieg von Real Madrid, nämlich bei 1,92. Kann man natürlich auch drauf setzen, auch wenn ich da, glaube ich, eher auf Gladbacher Seite wäre. Und was auch noch sehr interessant ist, die Quote 1,47 darauf, dass beide Teams treffen. Gladbach hat seit Mitte September in jedem Spiel getroffen, also seit fast anderthalb Monaten. Und Real war seitdem nur einmal torlos. Also drei sehr interessante Quoten, die sollte man sich auf jeden Fall notieren.
Tja, also ich finde auch doppeltes Geld mit einem Realsieg, wir wollen nicht gegen Gladbach wetten, aber das ist schon, gibt selten gegen so einen ja eigentlich kleinen Gegner in der Vorrunde der Champions League für eine Mannschaft, die ja vor Jahren dreimal in Serie sogar diesen Titel geholt hat. Und wir haben es ja eben erwähnt, da sind ja viele alte Recken noch dabei, die auch damals mit erfolgreich waren. Also wir drücken schwer die Daumen, auch da nochmal zur Erinnerung. Das Ganze begleitet auch im Fan-Talk dann am an dem Dienstag, wo Gladbach hoffentlich ab 21 Uhr dann zu Hause gegen Real Madrid was leisten wird. Wir sind noch lange nicht am Ende, denn jetzt kommt sie, die Quote der Woche.
Die Betano-Quote der Woche.
So, also dieser Quotenboost, der Betano ja eigen ist und die sie ja extra für uns gemacht haben, wie erwähnt, in den Shownotes gibt es den Link dazu, eine spezielle Seite und da sind dann all die tollen Quoten mit drauf. Und jetzt haben wir sogar noch die Superquote. Colin, klär uns auf, worauf dürfen wir uns jetzt freuen und mit welcher Wette?
Ja, hier geht es um einen Spieler von Salzburg sogar, namens, und das ist sehr schwer auszusprechen, die ungarische Sprache ist ein Albtraum, ist Dominik Szoboszlai. Das Scouting-Netzwerk von Red Bull hat schon wieder geliefert. Der Typ ist schon jetzt ungarischer Nationalspieler, gilt als eines der größten Talente des 2000er-Jahrgangs, ist von der Körpergröße her ein bisschen wie Haaland und Vergleiche kommen da schon auf, obwohl er Mittelfeldspieler ist und kein Stürmer. Aber für einen Mittelfeldspieler ist er verdammt torgefährlich. Der hat schon 21 Mal für Salzburg getroffen und hat nur 70 Mal gespielt. Vor allem in der Champions League scheint sich darauf spezialisiert zu haben. Der hat in allen drei Champions League-Spielen bisher immer getroffen. Und daher ergibt sich die Quote der Woche. Wenn Szoboszlai hier wieder trifft gegen Atletico, gibt es die Quote 6,0.
Okay, aber das klingt ja wirklich so ein bisschen wie die Erfolgsgeschichte von Haaland, bevor er nach Dortmund gewechselt ist. Der hat ja auch alles niedergeschossen in den Monaten, wo er wirklich dann gerade auch international, ich erinnere mich da letztes Jahr gegen Liverpool, glaube ich, war das ja auch in der Vorrunde. Also kurzum, wie heißt er nochmal genau, der Ungar Dominik,
sag nochmal. Du musst die Frage unbedingt stellen, oder? Szoboszlai.
Szoboszlai, also ich glaube dir das sofort, aber die Frage ist ja auch, was Bennett sagt, unser Man in Gold. Sagst du, der hat auch goldene Füße und dementsprechend sollte man auf den setzen für 6,0, dass er gegen Atletico trifft, die ja von den Bayern verhauen wurden?
Auf jeden Fall, also diese Quote 6,0, die muss man mitnehmen. Szoboszlai ist in Topform, hat in den letzten drei Champions-League-Spielen getroffen für Red Bull Salzburg und Salzburg ist allgemein auch sehr torgefährlich und Atletico hat ja gegen die Bayern gezeigt, dass die Abwehr durchaus Möglichkeiten zulässt. Und ja, ich möchte die Quote nochmal betonen, 6, also eine Quote von 6, das ja, ist aus meiner Sicht ein Must-Have, also sollte man auf jeden Fall machen.
Bin mal gespannt, ob ihr das nachher auch in euren Spezialwetten mit drin habt. Aber also ich gehe voll mit euch mit. Guckt natürlich auch immer noch auf andere Quoten. Atletico gegen Salzburg. Wie erwähnt, die Bayern-Gruppe. Colin, du hast dir das ganz genau angeschaut. Gibt es noch was anderes Attraktives?
Es gibt ein paar Wetten, da kann man schon überlegen, ob man die spielt. Wenn man Atletico anschaut, wenn die gewinnen, dann meistens knapp und oft nach einem langsamen Start. Letzte Saison hat Atletico insgesamt nur 51 Mal getroffen. Das ist nicht viel für so eine große Mannschaft. Und das Problem besteht weiterhin, obwohl sie Luis Suarez und João Felix geholt haben. Es läuft da nicht so richtig vorne. Die haben schon zweimal 0-0 gespielt diese Saison. Und keine spanische Mannschaft trifft seltener in den ersten 20 Minuten als Atletico. Also ich kann mir vorstellen, dass es hier eng wird, dass nicht sehr viele Treffer fallen. Für die Bookies sehen das genauso, weil die Quote, dass maximal 3 Tore fallen, die liegt nur bei 1,44. Das ist niedrig. Weil Atletico immer oder meistens langsam startet, könnte man die Wette spielen, dass mehr Tore in der zweiten Halbzeit fallen. Da gibt es die Quote 2,0 gegen 3,0 für die erste Halbzeit. Dass es zur Halbzeit unentschieden steht, ist auch eine interessante Möglichkeit. Da gibt es die Quote 2,45, die ist recht hoch. Und dann habe ich auch noch eine Wette, die du hassen wirst, dass Salzburg irgendeine Halbzeit gewinnt. Da gibt es die Quote 3,1.
Die Wette habe ich noch nie gehört. Also ich kann sagen, Salzburg liegt meinetwegen 0,8 hinten in der ersten Halbzeit, gewinnt die zweite Halbzeit aber mit 1,0 und mit der Quote bin ich schon am Hafen.
So sieht's aus.
Okay, gut. Also wieder was dazugelernt. Und wir lernen ja gerne von euch und kommen jetzt zum absoluten Highlight neben der Quote der Woche in unserem kleinen Podcast, der da heißt König Fußball.
Beat the Batman, wir gegen Betano.
Wir gegen Betano. Also eigentlich sind wir ja Freunde, weil wie gesagt auch Partner, aber Sport 1 gegen Betano. Zwei Gesichter, nämlich The Man in Gold, also Bennett und Colin. Haben ja letzte Woche schon jeweils 5 Wetten gemacht. Ich glaube jeweils mit 5 Euro, ne? So war das doch, oder? Nee, mit 10 Euro. 10 Euro, genau, 10 Euro. Und Bennett, ich habe genau ausgerechnet, bei dir 23,80 Euro Gewinn. Bei 50 Euro Einsatz, 23 Euro. Macht eine Rendite von 47%, wird keine Bank anbieten. Colin hatte 4 von seinen 5 Wetten richtig, hat ein bisschen weniger Risiko eingegangen, hat aber auch insgesamt einen Wettgewinn von 21,20 Euro. Ist auch eine stolze Rendite von 42,4%. Ich muss sagen, es lohnt sich, euch also zuzuhören. Und dementsprechend habt ihr euch für diesen Spieltag, den zweiten in der Champions League, auch wieder 5 Wetten ausgedacht, die ihr in kurzer Form jetzt präsentieren dürft. Wir fangen mal an mit unserem neuen Lieblingspartner und zwar mit Bennett. Du hast 5 Wetten jeweils auch mit 10 Euro gespielt und sagst uns kurz, welche das sind.
Genau, und hoffentlich gehen sie auch diese Woche wieder auf. Meine erste Wette ist ein Sieg auf Bayern und über 3,5 Tore gegen Lok Moskau. Quote liegt bei 2,1. Meine zweite Wette, ein Sieg von PSG und über 2,5 Tore gegen Başakşehir hier. Da liegt die Quote etwas niedriger bei 1,61. Olympique Marseille gegen Manchester City, sage ich, unter 3,5 Tore, also maximal 3 Tore, liegt die Quote bei 1,62. Und dann sage ich Atletico gegen RB Salzburg, dass beide Teams treffen. Dort liegt die Quote bei 1,7. Und da sage ich speziell, greife ich den Quotenboost auf, nämlich einen Treffer von Szoboszlai. Quote 6 nehme ich mit als fünfte Wette.
Ah, okay. Also du lässt die Finger aber von Real gegen Gladbach.
Genau. Das hatte ich zuerst so ein bisschen im Hinterkopf. Real gegen Gladbach, eine Halbzeitführung hatte ich überlegt, aber ich entscheide mich eher auf Szoboszlai und diese super Quote.
Ich bin natürlich die Maschine des Tippens, das habt ihr ja mitbekommen. Ich erwähne das gerne noch ein drittes Mal, dann ist aber auch gut. Aber trotzdem, ich habe manchmal beim Wetten nicht ganz so viel Ahnung wie ihr. Wenn du sagst, ein Sieg Bayern mit über 3,5 Toren, Quote 2,1, also sprich für einen Zehner gibt es gut 20, dann müssen diese 3,5 Tore, also mindestens 4, aber nicht nur von Bayern erzielt werden. Also sie müssen gewinnen, aber das kann auch eben, sagen wir mal, 3-1 ausgehen oder 4-2 oder was auch immer. Aber auch Moskau darf dabei ein Tor schießen.
Genau, also die Tore beziehen sich auf das komplette Spiel von beiden Mannschaften.
Okay, gut, wieder was dazugelernt. Nehmen wir jetzt erstmal so hin, haben wir natürlich notiert. Auch das in unseren Shownotes alles nochmal mit aufgeführt. Wie gesagt, Quotenboost bei all den Tipps, die wir vorher ja schon genannt haben. Das sind jetzt die Quoten, die tatsächlich auch Colin sich angeschaut hat. Hat sich aber für völlig andere Wetten, so habe ich im Vorfeld gehört, entschieden. Und die sind folgende.
Jo, ich habe letzte Woche mitbekommen, dass Bennett da gerne auf Quotenjahr geht. Da hat er insbesondere diese tolle Quote für ein Unentschieden zwischen Chelsea und Sevilla ausgewählt. Ist voll aufgegangen, Respekt. Die wenigsten Menschen tippen auf ein Unentschieden. Das war eine richtig gute Wette. Aber aus dem Grund gehe ich in eine ganz andere Richtung und biete weniger riskante Wetten an. Fangen wir mit Donetsk gegen Inter an. Hier sage ich, beide Teams treffen. 1,59 bietet Betano dafür an. Ist nicht die Monsterquote, aber sehr solide. Dann, da letzte Woche die Kombi-Wette aufgegangen ist, spiele ich sie wieder. Ich sage, Bayern, Paris und Liverpool gewinnen alle. Hier gibt es die kombinierte Quote von Betano von 1,74. Dann bei Man United gegen Leipzig. Ich habe es vorher schon angesprochen. Hier treffen beide Teams, denke ich. Betano-Quote 1,61. Und dann meine Lieblingsmannschaft, Atalanta, darf nicht fehlen natürlich. Gegen Ajax. Ich sage, es fallen mehr als 2,5 Tore und beide Teams treffen. Und da bietet Betano die Quote von 1,85 an. Und zum Schluss habe ich eine etwas komische Wette ausgewählt. Das ist eine Handicap-Wette auf Salzburg gegen Atletico. Das ist Handicap plus 2 Salzburg. Das heißt, dem Endergebnis, sagen wir mal, Atletico gewinnt 1-0, dann packst du 2 Treffer für Salzburg auf das Ergebnis drauf. 1,5 bietet Betano dafür an. Der Hintergedanke ist, Atletico wird das Spiel wahrscheinlich gewinnen, aber nur knapp. Und deswegen geben wir Salzburg diesen imaginären Vorsprung von 2 Treffern und dann geht die Quote auf.
Achso, dann müssen sie aber eben gewinnen.
Mit dem Vorsprung, ja, genau. Das Spiel fängt beim Stand von 0-2 aus Atleticos Sicht an.
Was es doch alles gibt. Wir werden das genau wieder nicht nur eingeben, sondern auch überprüfen dann vor dem dritten Spieltag. Kurz nochmal die Zusammenfassung des zweiten Spieltags am Dienstag, also Lok Moskau gegen die Bayern schon um 18.55 Uhr. Nicht vergessen, auch der Fan-Talk beginnt dann schon um kurz vor 7. Dann Donetsk gegen Inter Mailand, auch das ein frühes Spiel. Liverpool gegen Midtjylland, ich kann es immer nicht so richtig aussprechen, aus Dänemark. Dann Marseille gegen Manchester, Atalanta gegen Ajax, Porto gegen Piräus, Atletico gegen Salzburg, Gladbach gegen Real, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das also alles am Dienstagabend dann unter anderem auch auf sport1.de und natürlich in der kostenlosen App mit dem Live-Ticker begleitet. Meine Herren, ich finde, ihr habt das letzte Woche gut gemacht. Ich erwarte aber, dass es noch besser werden wird und werde das dann Anfang nächster Woche mit euch gemeinsam überprüfen. Ich wünsche uns allen ein richtig geiles Champions League-Spektakel an 2 Tagen und ich hoffe, ihr bleibt weiter gesund und ihr seid nächste Woche auch beide wieder dabei, richtig?
Jo. Natürlich.
So, das war meine Ansage. Also all unseren Zuhörern, vielen Dank. Knappe 3/4 Stunde. Wir machen mal so eine Halbzeit für euch. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude. Und lasst uns gemeinsam richtig viel Freude mit dem Fußball haben. Dienstag und Mittwoch in der Champions League. Das war zumindest für heute König Fußball.